Wir kommen jetzt zu dem Tagesordnungspunkt der Erweiterung. Ein Thema, was uns alle betroffen gemacht hat in den letzten Tagen. Es geht um die Resolution in Sachen VW und ich gebe als erstes der Oberbürgermeisterin das Wort und dann machen wir weiter.
Ja, herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Unser Volkswagenwerk im Osnabrücker Fledder ist für unsere ganze Stadt und die gesamte Region ein ja, nicht zu unterschätzender, sehr, sehr bedeutender Wirtschaftsfaktor, ein wichtiger Arbeitgeber und ja, auch ein wichtiger Gewerbesteuerzahler. Er ist aber viel mehr. Er ist Teil der Osnabrücker Identität, er gehört zu unserer Tradition und er ist auch Teil unserer Geschichte. Denn schon seit mehr als einem Jahrhundert, und wir haben ja heute schon viel weiter zurückliegende Geschichte gehört, aber um es an dieser Stelle zu sagen, es wissen vielleicht viele gar nicht, seit mehr als einem Jahrhundert ist der Automobilbau fest in unserer Stadt verankert. Osnabrück ist Friedenstadt. Osnabrück ist in der Zwischenzeit KI- und Start-up-Hauptstadt in Niedersachsen, aber Osnabrück ist und bleibt auch eine Stadt der Automobilindustrie. Osnabrück hat als Geburtsstätte des legendären Karmann Ghia, der zu einer Weltmarke und zu einem Exportschlager dieser Stadt geworden ist und bis heute so ein bisschen Mythos umringt ist, bereits Automobilgeschichte geschrieben. Die Resolution, die wir heute hier vorliegen haben und die wir verabschieden wollen, ist ein klares Bekenntnis zu unserer Geschichte und zu dem langfristigen Erhalt des Automobilstandorts Osnabrück zu verstehen. Von der heutigen Sitzung soll ein klares Signal an die Beschäftigten und die Verantwortlichen bei VW ausgehen, dass wir als Rat der Stadt Osnabrück einstimmig fest an ihrer Seite stehen und dass wir sehr ernst nehmen, wenn in den letzten Stunden, so viele Tage ist diese vermeintliche Hiobsbotschaft für den Automobilstandort Deutschland ja noch gar nicht her, die entstandene Unruhe, die durch den Betriebsrat, aber auch die Vertreter der IG Metall und durch die Beschäftigten letztlich auch direkt geäußert wird, die absolut nachvollziehbar ist, wahrzunehmen. Und nicht zuletzt deshalb ist es wichtig, dass wir uns hier heute sehr klar positionieren und hier unsere Solidarität auch ein Stück weit ausdrücken. Und das tun wir eben nicht nur, weil es um Geschichte und Tradition geht, sondern es geht um die Gegenwart und es geht vor allem auch um die Zukunft des Automobilbaus in Osnabrück und auch in Deutschland. Und dafür ist das VW-Werk Osnabrück hier bei uns im Fledder nach meiner Überzeugung, nach der Überzeugung dieses Rates unverzichtbar. Und eins ist mir an dieser Stelle auch sehr wichtig zu betonen. Die politischen Konstellationen haben sich in den letzten Jahrzehnten, in der wir Automobilgeschichte in dieser Stadt und im Land Niedersachsen haben, immer wieder geändert. Aber eine Konstante hat es immer gegeben und das ist das klare Bekenntnis des Landes Niedersachsen zu VW, zu ihrem Unternehmen, zu unserem Volkswagenwerk auch hier in Osnabrück. Die Landesregierung ist stets ein verlässlicher Partner von Volkswagen und insbesondere auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das gilt, und das will ich an dieser Stelle auch sehr deutlich sagen, uneingeschränkt über alle Parteigrenzen hinweg. Und das gilt ausdrücklich auch für die amtierende Landesregierung unter Ministerpräsidenten Stefan Weil, für den es selbstverständlich war, dass wir auch heute Morgen uns über die Situation umgehend austauschen konnten und wir hier auch mit einer Stimme sprechen können, wenn wir uns für das VW-Werk in Osnabrück einsetzen. Als Stadt Osnabrück werden wir alles dafür tun, den Ministerpräsidenten und seine Ministerinnen und Minister nach Kräften bei ihrem Einsatz im Aufsichtsrat von VW, aber auch darüber hinaus zu unterstützen, dass möglichst viele Arbeitsplätze nicht nur hier in Osnabrück bei VW gesichert werden, sondern im ganzen Land und dass wir im ganzen Land Niedersachsen die Werksschließung verhindern. Unsere Stadt ist geschichtsträchtig, traditionsreich, aber sie ist auch immer wieder als Innovationsstandort zu erkennen und hat sich als solcher bewiesen mit unserer starken mittelständischen Wirtschaft, aber auch mit Industrieunternehmen wie gerade Volkswagen, bieten wir ein Umfeld, das auch für die zukünftigen Entwicklung von Volkswagen unverzichtbar sein wird. Und ich bin mir sicher, dass wir davon die Konzernzentrale in Wolfsburg überzeugen können. Ich möchte Ihnen allen ausdrücklich danken, dass Sie heute so bereitwillig der Initiative gefolgt sind, auch wenn es zeitlich gesehen viel verlangt war. Es war durchaus sportlich, diese Abstimmung hier heute herbeizuführen. Aber ich glaube wirklich, es ist ein Signal, ja, es ist nur ein Signal, aber es ist aus meiner Sicht ein unverzichtbares Signal, vor allem an die Beschäftigten hier im Werk VW Osnabrück, dass wir an ihrer Seite sind und wirklich alles geben werden, um jeden Arbeitsplatz zu erhalten. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.
Ja, schönen Dank, Frau Pötter. Als nächstes habe ich Herrn Bajos, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank, Frau Pötter. Nicht nur für die Initiative an der Stelle, sondern auch für Ihre Worte gerade. Mich hat die Meldung gestern um 15 Uhr erreicht, so wie, glaube ich, die fast 2.500 Beschäftigten hier am Standort Osnabrück oder die anderen über 100.000 Beschäftigten in Niedersachsen. Und ich glaube, wir waren alle zunächst geschockt. Ich habe dann das gemacht, was, glaube ich, alle, die auch auf Landesebene aktiv sind, unterwegs sind, also Leute angerufen und gefragt, was wisst ihr denn? Und ich finde tatsächlich erstens die Kommunikation des VW-Vorstandes bei allem Respekt vor den Aufgaben, vor denen die stehen, das ist schon mal eine Katastrophe gewesen. Man sagt, so geht man nicht mit Beschäftigten um, kann man gerne mit mir als Landtagsabgeordneten machen, aber schlau war das mit Sicherheit nicht. Und ich bin froh, dass dann auch sofort reagiert wurde und auch die grünen Mitglieder im Aufsichtsrat, unsere stellvertretende Ministerpräsidentin, sieht hier deutlich Luft nach oben und auch die hat sich ja verhalten. Ich habe dann am Abend Kontakt mit der Oberbürgermeisterin gehabt, die mich gefragt hat, wollen wir nicht eine Resolution machen? Und ich habe gesagt, weiß nicht, gebe ich mal offen zu, ich habe das sehr kritisch gesehen. Ist dann womöglich hier der Rat in einer Art Panikmodus unterwegs? Ist das denn jetzt das Richtige? Oder signalisieren wir nicht womöglich die falsche Nachricht nach Hannover, dass wir uns nach Wolfsburg, dass wir uns womöglich erst recht hier ins Spiel bringen? Ich habe mich aber eines Besseren beraten lassen, nicht nur von der Oberbürgermeisterin, auch vom Betriebsrat und von der IG Metall. Denn, das müssen wir wissen, Osnabrück ist besonders. Und das gilt auch für diesen Standort. Als GmbH haben wir eine besondere, nicht gerade einfache Situation, das hat auch was mit Geschichte zu tun, aber mit der sehr viel jüngeren Geschichte im VW-Konzern. Aber das Zweite ist, wir haben auch besondere Qualitäten. Dieser Standort ist ein sehr besonderer Standort. Er ist technologisch auf hohem Niveau. Wir haben sehr viele, sehr qualifizierte Leute hier bei VW und wir haben eine Menge spezielle Qualifikationen, die auch abgerufen werden können. Und wir können auch Qualitäten im Konzern, in der Produktion unterbringen, die es in der Form anderswo nicht bringt. Nun ist das leider so, gerade wenn man klein ist, wird man nicht unbedingt als erstes gesehen. Und deswegen ist es wichtig und richtig. Und das war das entscheidende Argument, dass auch ich mich habe überzeugen lassen, das ist das Richtige jetzt zu tun. Und deswegen freue ich mich, dass es dem Rat gelingt, jetzt ein entschlossenes Signal zu senden an die Beschäftigten. Wir stehen an eurer Seite und Osnabrück wird kämpfen. Kämpfen um diesen Standort, kämpfen um diese Arbeitsplätze, kämpfen dafür, dass wir auch zukünftig Automobilstandort sind. Und ich bin darüber sehr froh, das wird ein starkes Signal, nicht nur nach Wolfsburg, auch nach Hannover. Und das ist notwendig, weil wir ja hier auch mit anderen noch zu diskutieren haben. Ich will aber auch nicht verhehlen, dass es viele Versäumnisse in der Vergangenheit gibt, die erst dazu geführt haben, dass der VW-Konzern in so einer Situation ist. Versäumnisse in der Vergangenheit, die übrigens heute vor Gericht standen. Der, ich sag mal, fossil geprägte Vorstand hat einen Namen, das ist Herr Winterkorn, der stand heute erneut in Braunschweig vor dem Gericht wegen des Dieselbetrugs. Viel zu lange hat dieser Konzern, unterstützt übrigens bis heute von Politikerinnen und Politikern, vor allen Dingen, ich muss das so sagen, vielen in Union und FDP, an dem Verbrennungsmotor wie an einem Fetisch festgehalten. Strukturwandel ist in diesem Konzern viel zu spät gekommen. Und mich erinnert das an die Kolleginnen und Kollegen von Nokia, die vor vielen Jahren gesagt haben, ach, das mit dem Smartphone, das ist ja eine vorübergehende Sache. Oder wenn Sie sich an das Fax erinnern, das haben wir auch noch an vielen Amtsstuben, da war vielen Leuten die E-Mail zu modern. Da hat man richtig was verschlafen und heute sind die Chinesen viel, viel weiter. Da muss jetzt dringend nachgelegt werden. Das können wir tatsächlich am Ende auch so nicht stehen lassen, auch auf den Automobilstandort, denn wir sind ja technologisch eigentlich führend. Hier gibt es eine ganze Menge und gerade auch hier in Niedersachsen. Und deswegen müssen wir hier auch politisch, glaube ich, klar sein, dass wir Innovationen fördern müssen und nach vorne bringen müssen und auch innovative Unternehmen. Für VW wird das eine sehr, sehr schwere Debatte. Mit allen Beteiligten, das heißt vorneweg mit dem Betriebsrat, mit dem mittleren Management, aber auch dem Vorstand und auch die Landespolitik ist gefordert. Und an der Stelle, glaube ich, kann ich für alle rot-grünen Kollegen, die hier sitzen, sagen, wir sind froh, dass wir das VW-Gesetz haben, denn das macht es auch viel, viel leichter, dass wir auch politisch an einer Stelle mitreden können. Und ich glaube, das geht auch den Beschäftigten hier wie in allen anderen Standorten so. Es ist gut und wichtig, denn sonst würde es diesen Standort in Osnabrück schon lange nicht mehr als Automobilstandort geben. Ich darf daran erinnern, dass es der damalige Ministerpräsident und Aufsichtsratsmitglied Christian Wulff gewesen ist, der maßgeblich dazu beigetragen hat. Deswegen ist das VW-Gesetz an der Stelle auch ein gutes. Was will jetzt das Land? Das darf ich vielleicht als Landtagsabgeordneter hier sagen, aber das ist auch das, was wir wollen. Wir wollen, dass sich die Debatte nach Standorten gar nicht erstellt. Wir wollen nach Alternativen suchen in diesem Strukturprozess. Wir wollen, dass das, was notwendig ist, solidarisch und fair unter den Beschäftigten getragen wird und miteinander getragen wird und dass es eben nicht zu Standortverlusten und zu Jobverlusten kommt und bitte schon gar nicht in Osnabrück, denn wir haben hier ein Spitzenumfeld, auch darauf müssen wir nochmal hinweisen, auch darauf müssen wir Wolfsburg aufmerksam machen, mit der Universität, mit der Hochschule, mit dem neuen KI-Campus, aber auch mit einem sehr starken Umfeld. Und damit meine ich das Umland mit vielen Zulieferern, mittelständischen Unternehmen, die alle eins können, nämlich Mobilität. Und das kann Osnabrück auch besonders gut. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute hier gemeinsam dieses Zeichen senden können. Vielen Dank.
Dankeschön, Herr Bajos. Dann kommt jetzt Herr Keite, bitte. Und als nächstes Frau Hamburger, das Reich. Ja.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auf Landes-, aber gerade auch auf bundespolitischer Ebene wird sicherlich viel diskutiert über Industrie- und Wirtschaftspolitik und auch den Wirtschaftsstandort Deutschlands. Ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen, dass ich die Politik der Ampelkoalition in Berlin in Bezug auf den Wirtschaftsstandort Deutschland in vielen Punkten kritisch sehe. Aus Sicht der CDU geht da momentan ziemlich viel kaputt. Ich begrüße aber deshalb umso mehr gerade jetzt auch vor Ort, dass dort gerade auch aus der grünen Ratsfraktion hier ein deutliches Bekenntnis auch zum Automobilstandort gerade auch in Osnabrück heute hier abgegeben wird. Dem kann ich mich an dieser Stelle nur anschließen. Es ist jetzt nicht an der Zeit, sich da irgendwo Vorwürfe zu machen, ob jetzt wer wen unterstützt hat, ob ein ehemaliger Vorstand heute vor Gericht steht oder Ähnliches. Jetzt müssen wir an dieser Stelle für Osnabrück zusammenhalten und ich glaube, das bringt diese Resolution auch in besonderem Maße zum Ausdruck. Es wurde angesprochen, der damalige Ministerpräsident Christian Wulff hat damals in einer ganz schweren Stunde für den Automobilstandort Osnabrück es geschafft, dass VW sich tatsächlich hier ansiedelt. Diese Leistung war in der Tat einmalig und es war eine besondere Leistung des Ministerpräsidenten, aber man muss auch sagen, das hat nur geklappt, weil gerade auch Beschäftigte, Geschäftsleitung und Betriebsrat dort an der Stelle auch vor Osnabrück zusammengehalten haben und sich trotz aller Einschnitte auf die Situation dort eingestellt haben. Ich habe in der damaligen Zeit tatsächlich zufällig ein kurzes Praktikum im Betriebsrat bei VW gemacht und durfte mir gerade von dem langjährigen Vorsitzenden Gerhard Schrader dann auch verschiedene Einblicke in den VW-Standort in Osnabrück zeigen lassen. Es ist beeindruckend, beispielsweise in der Prototypenwerkstatt, was dort vorangebracht wird, aber auch in vielen anderen Bereichen, die diesen Standort ausmachen. Osnabrück mag ein kleiner Standort im VW-Konzern sein, aber ich glaube, wir können an der Stelle auch deutlich das Attribut klein, aber fein hervorheben. Und auch das ist bereits angesprochen, gerade auch dieser Hochtechnologiestandort, dieser Standort, der vielleicht auch manchmal etwas mehr Flexibilität als ein großer Standort hat. Auch gerade dieser Standort ist etwas Besonderes und natürlich auch in Osnabrück ein ganz großer Arbeitgeber und ein großer Gewerbesteuerzahler. Deswegen gerade für uns ist VW ein nicht nur historisch, sondern auch für unseren Haushalt, für Beschäftigung, für Wirtschaft und Arbeitsplätze von essentieller Bedeutung. Das Engagement, was ich damals bereits in der Belegschaft gesehen habe, was sich aber auch jetzt immer wieder zeigt, das verdient erneut die Unterstützung der Landesregierung, die wir heute hier an dieser Stelle erbitten. Und ich freue mich, dass wir dort die entsprechenden Signale dort auch bekommen. Denn gerade Osnabrück ist ein Standort, der sich besonders hervortut, dass er gerade auch, wenn es Richtung Zukunft geht, was ja auch jetzt das Entscheidende ist an der Stelle, für technologische Offenheit, aber auch dort einfach ein guter Standort zu sein, der sich flexibel auch in einer Zeit, wo man guckt, welches ist der richtige Antrieb auch für die Zukunft, der sich dort besonders gut darauf einstellen kann, wo KI ein Zuhause hat, wo viele Fachkräfte ein Zuhause haben, wo wir auch ein Standort sind, der gerade bei den großen Mittelständlern, auch bei Städten vergleichbarer Größe gibt es keine andere Stadt, die so viele große Mittelständler, gibt es auch eine die so viele Unternehmen an der Stelle hat. Gerade dafür ist Osnabrück ein Standort, den wir an der Stelle mal deutlich nach vorne stellen können. Und gerade wenn es einen innovativen und zukunftsgerichteten Standort gibt, der im VW-Konzern, glaube ich, auch für die Zukunft nach vorne gehen kann, dann ist es Osnabrück. Und ich bin der Oberbürgermeisterin sehr dankbar, dass sie gerade diese Initiative hier heute auch kurzfristig, das ist ja gerade erst bekannt geworden, dann dort auf den Weg gebracht hat, damit wir als Stadtrat hier auch die Gelegenheit haben, einmal deutlich zu sagen, wir stehen zu dem Standort, wir stehen zu den Beschäftigten, wir möchten Geschäftsleitung und Beschäftigte gemeinsam unterstützen, dass wir hier ein Zeichen der Geschlossenheit senden für dieses große Unternehmen, für diesen großen Arbeitgeber in Osnabrück. Vielen Dank.
Dankeschön, Herr Keide. Frau Hamburger aus Reis, bitte.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, werte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, als ich gestern Abend von dem Straucheln von VW, wenn man es so nennen darf, gehört habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, was kommt noch und was haben wir doch für herausfordernde Zeiten. Also es sind doch relativ viele Krisen, die wir zu bewältigen haben und man hat ja auch zu dem Standort Osnabrück ganz persönliche Bezüge. Vielleicht darf ich mal etwas aus dem Persönlichen sprechen. Mein Schwiegervater ist als Gastarbeiter bei Karmann vor mehr als 40 Jahren angefangen und hat Jahrzehnte dort gearbeitet. Ich habe mir dann natürlich gestern Abend die Frage gestellt, was hätte er dazu gedacht, und auch mein Bruder, der leider schon verstorben ist, hat bei Karmann damals gearbeitet und hat auch den legendären Karmann Gia fahren dürfen. Da sind auch persönliche Erinnerungen mit verbunden. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, das Signal, dass wir Herz, Verstand, Seele und Kopf bei den Mitarbeitenden haben und ganz fest die Daumen drücken, dass es positiv für den Standort Osnabrück ausgeht. Und da stehen wir natürlich solidarisch hinter den Beschäftigten von VW und unterstützen die Gesamtbetriebsratsvorsitzende von VW, Daniela Cavallo, und unseren ersten IG Metall-Bevollmächtigten aus Osnabrück, Stefan Soldanski, in ihren Forderungen, keinen Standort zu schließen. Wir wissen, dass unsere Landesregierung, allen voran unser Ministerpräsident Stefan Walz, Mitglied des Aufsichtsrates, alles tun wird, um alle Standorte in Niedersachsen und auch in Deutschland zu sichern. Und wir bieten natürlich auch unsere Unterstützung hier aus dem Rat heraus an. Zügig müssen jetzt Gespräche geführt werden zwischen dem Konzernvorstand, dem Betriebsrat, der Gewerkschaft, die deutlich machen, dass die Zukunftsfähigkeit von VW an den Standorten auch ohne Schließung und Kündigung möglich ist. Dieses trägt vor allem dazu bei, dass die jetzt vorherrschende Unruhe, die Unsicherheit unter den Beschäftigten VW schnellstmöglichst beseitigt und beruhigt werden. Die Automobilindustrie hat in Osnabrück und in Niedersachsen eine jahrzehntelange Tradition. Sie gehört zur DNA unserer Stadt. Wir erwarten hier vor allem aus den Reihen des Konzernvorstandes ein klares Bekenntnis zu unserem Standort in Osnabrück. Vielen Dank.
Schönen Dank, Frau Hamburger aus Reis. Dann kommt jetzt Herr Dr. Thiele.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Oberbürgermeisterin, Herr Ratsvorsitzender, danke für die Worte. Es war sehr eindrücklich. Osnabrück ist abhängig von der Autoindustrie, ja. Und wir sind sehr abhängig davon, wie was in Wolfsburg entschieden wird, ja. Wir haben 18 Milliarden Gewinn verbuchen dürfen 2023 beim VW-Konzern, ja. Jetzt ist aber die Frage, spielt man hier mit den Ängsten der Mitarbeiter? Spielt man mit den Ängsten einer Stadt? Spielt man, ja, warum macht man so eine Art von Outspoken-Situation nach dem Motto, wir müssen überlegen, welches Werk wir schließen? Was soll das? Ich sag mal, so etwas ist eine Konzernentscheidung, die erstmal in Ruhe im eigenen Laden gemacht werden muss. Diese Verunsicherung, die jetzt stattfindet, ist eine aus meiner Sicht kommunikative, desaströse Entscheidung, die dort gefallen ist. So kann man das nicht machen. So geht man mit den Menschen, die von der Arbeit abhängig sind, nicht um. Und schon gar nicht bei solchen Gewinnen, die man erzielt hat. Die Einlassung, die Volker Bajus dazu gemacht hat, die haben andere Da kann man weit drüber reden, aber das lohnt sich nicht. Ja, das lohnt sich wirklich nicht. Das ist albern. Also ich weiß nicht.
Die Debatte ist aktuell, Thomas.
Das war nicht aktuell. Das ist sehr rückwärtsgewandte Diskussion und ich glaube, VW ist eigentlich sehr innovativ. Bloß das Problem ist, es ist einfach ein großes Problem, weil es ein großer Konzern ist, der sehr schwerfällig in seinen Entscheidungen ist und in seinen Möglichkeiten der Umsetzung von Strukturen. Das ist ein ganz anderes Thema. Deswegen, das ist auch nicht meine Bewertung, die ich hier abgeben möchte. Ich möchte mich solidarisch erklären mit unseren Ratsmitgliedern, den Leuten, die jetzt Angst haben. Diese Angst möchten wir ihnen versuchen zu nehmen. Dafür kämpfen wir hier alle gemeinsam. Danke.
Ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen, und zwar Herr Gers und Frank Henning. Ich würde dann gerne die Rednerliste schließen.
Herr Vorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein Arbeitsplatz bei VW war immer ein gut bezahlter Arbeitsplatz, ein sicherer Arbeitsplatz. Ein Arbeitsplatz, der die dort Beschäftigten gefordert hat und sie wussten, dass sie auf hohem Niveau tätig sind und Qualitätsprodukte herstellen von außergewöhnlichem Niveau. So, und das soll auch so bleiben, nach unserer aller Überzeugung, wie diese Resolution sagt. Warum sind wir heute in einer Situation, dass wir von dieser Voraussetzung, an die wir immer geglaubt haben, das war irgendwie so ein sicherer Standard eigentlich, wo man sagte, ja, wer einen Arbeitsplatz bei VW hat, der ist da und im Grunde sein Leben lang und der kriegt auch immer gutes Geld. Und dass das jetzt mit einmal so nicht mehr sein soll, das schockiert natürlich die Leute. Vor allem an den verschiedenen Standorten. Wenn ich dann höre, dass von den Gesamtstandorten zwei gefährdet sind, kommt sehr schnell der Gedanke auf, naja, Hauptsache es erwischt uns nicht. Das kann es aber eigentlich nicht sein, denn es geht auch hier um die anderen Standorte, denn dort werden die Räte Ähnliches beschließen. Und es macht überhaupt keinen Sinn, sich da gegeneinander auszuspielen. Meine Kritik geht an die Führung von VW. Das Management dort hat sich mit einigen Krisen in der Vergangenheit selber Probleme geschaffen. Wir erinnern an den Abgasskandal, der schon dazu führte, dass ein großer Vertrauensverlust entstand. Und dann sehe ich das Hauptproblem eigentlich dort, dass man sich jahrelang geweigert hat, zu erkennen, dass eine Umstrukturierung unbedingt erforderlich ist, weg vom Verbrenner hin zur Elektroautomobilität. Und dass man alle Mittel in Bewegung gesetzt hat, bei dem bewährten System Verbrennungsmotor bleiben zu können. Das war ein Fehler und das war von Anfang an absehbar. Aber hohe Dividenden verlocken natürlich, so lange, bis es nicht mehr geht. Und nicht etwa die Einsicht hat das VW-Management jetzt dazu geführt, zur Elektromobilität zu schwenken. Nein, allein die Tatsache, dass der Hauptabsatzmarkt, die Volksrepublik China, das uns vorgemacht hat. Die haben einfach früher angefangen. Das hätten wir auch können. Dann hätten wir da jetzt nicht die Verluste, die dafür sorgen, dass wir hier vor Ort Probleme kriegen. Gleichzeitig bin ich natürlich der festen Überzeugung, dass der Hauptaktionär, also das Land Niedersachsen, seinen Einfluss nutzen wird, dafür möglichst alle Standorte hier in Niedersachsen oder überhaupt in Deutschland, wenn es eben geht, in dem Maße zu erhalten, wie das heute der Fall ist. Da hängt sehr, sehr viel von ab. Die Einzelheiten will ich jetzt gar nicht alle wiederholen. Die sind ja alle schon gesagt worden, sie alle richtig. Deshalb ist jetzt wirklich überlegtes Handeln gefragt, konzertierte Aktionen aller Beteiligten, um am Ende dieses Problem hier, so wie es sich jetzt nicht überraschend wohlgemerkt darstellt, weil das war für Insider absehbar, dass wir das Problem vom Eis kriegen. Herzlichen Dank.
So, jetzt noch Herr Henning und dann kommen wir zur Abstimmung.
Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, in aller gebotenen Kürze, es geht wirklich um viel bei dem Thema. Ich habe es gerade noch mal rausgesucht. 340.000 Arbeitsplätze in Niedersachsen sind abhängig, indirekt oder direkt von der Automobilindustrie in Niedersachsen. Ich beziehe da die Zuliefererfirmen mit ein. Und das macht deutlich, wie wichtig Handlungsbedarf oder wie groß der Handlungsbedarf hier ist. Ich finde die Diskussion hier gut, möchte mich bei allen Beteiligten wirklich bedanken, ausdrücklich auch bei unserer Oberbürgermeisterin für ihren Redebeitrag. Sie hat nämlich mit Herrn Stefan Weil, unserem Ministerpräsidenten, telefoniert, wie ich gehört habe. und damit auch die Verbundenheit der Stadt Osnabrück zum VW-Werk zum Ausdruck gebracht. Wir alle ziehen an einem Strang hier, das finde ich auch nochmal wichtig. Mich macht diese Diskussion heute sehr stolz, weil wir den Mitarbeitenden bei VW eben deutlich machen, dass wir alle an ihre Arbeitsplätze denken und gemeinsam dafür kämpfen. Mich macht aber auch stolz, dass wir an dem VW-Gesetz immer wieder festgehalten haben, dass wir die Landesbeteiligung von 20% haben. Die Presseerklärung des Ministerpräsidenten Stefan Weil ist ja bekannt hier im Raum, ist gestern rausgegangen. Die werden also alles dafür tun, die Landesregierung wird alles dafür tun, um entsprechend die Arbeitsplätze und die Werke auch zu sichern. Wer es nicht glaubt, der kann heute nochmal in der Presse nachlesen, heute veröffentlicht der Einstieg des Landes Niedersachsens bei der Meierwerft. Das ist heute beschlossen worden vom Landeskabinett mit 200 Millionen und 20% Beteiligung. Das macht deutlich, dass diese Landesregierung eine sehr aktive Wirtschaftspolitik betreibt und eben nicht zusieht, wenn es um Arbeitsplatzabbau geht, sondern um Arbeitsplätze und alles dafür tun wird, um Arbeitsplätze zu erhalten, sowohl bei der Meierwerft als auch jetzt hier im Werk in Osnabrück. Und ich hoffe, dass das am Ende gut ausgeht. Ich bin von Beruf sozusagen Optimist oder von Natur aus Optimist. Ich glaube, mit dieser Landesbeteiligung von 20%, mit diesem Ministerpräsidenten und mit diesem Ratsbeschluss im Rücken, wo wir alle an einem Strang ziehen, müssen wir am Ende zu einer guten Lösung kommen. Lassen Sie mich zum Schluss noch zwei Sätze sagen, was mich wirklich auf die Palme bringt. Das ist das Stichwort Verlässlichkeit. Die Kritik an der Geschäftsleitung ist gerade schon von meinem Vorredner angesprochen worden. Was ich wirklich schäbig finde, ist eine Betriebsvereinbarung, die eigentlich bis 2029 galt, auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. Diese jetzt aufzukündigen, ist nicht in Ordnung. Das schafft eben die Unsicherheit und die Leute haben jetzt Angst um ihre Arbeitsplätze. An Betriebsvereinbarungen, die eben unterschrieben worden sind, zwischen den Sozialpartnern hat man sich zu halten. Für mich sieht Sozialpartnerschaft an der Stelle eben anders aus. Und eine letzte Bemerkung, die geht auch in die Richtung von Herrn Barrios. Ich mache es mal ganz allgemein. Es ist nicht die Politik gewesen, die bei VW vorgegeben hat, dass wir in die Elektromobilität einsteigen, mit allen Problemen, die die Elektromobilität jetzt mit sich bringt. Es war VW selber. Und jeder, und wer die Zeitung verfolgt, weiß, von welchen politischen Kräften ich hier rede. Jeder, der die Elektromobilität schlecht redet, sorgt auch dafür, dass es VW schlecht geht. Man kann der Meinung sein, dass Elektromobilität ein Irrweg ist, man kann an dem Diesel festhalten, ich sehe das anders, aber man muss auf jeden Fall akzeptieren, dass VW sich in diese Richtung entschieden hat und dass auch aus den genannten Gründen, die hier schon gefallen sind, Weltmärkte China, USA etc., nach China werden wir demnächst nur noch Elektrofahrzeuge verkaufen können. Aber wer immer noch glaubt, die Elektromobilität schlecht reden zu können und zurück zum Diesel zu kommen, das sage ich als bekennender Dieselfahrer, der schadet dem VW-Konzern und deswegen glaube ich, dass wir endlich diesen Weg von VW bedingungslos akzeptieren müssen und sagen, wir treten ein gemeinsam für die Elektromobilität mit allen Problemen, die es da gibt. Aber alles andere wäre in Ihr Weg und würde VW nur weiter schaden. Vielen Dank.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zur Abstimmung. Ich darf sagen, dass die ganze Diskussion jetzt hier auch, glaube auch für die Öffentlichkeit, die sie mitbekommen hat, ein beeindruckendes Signal dieses Stadtrats ist, dass wir gemeinsam dahinter stehen. Und wir kommen jetzt zur Abstimmung. Ich frage, wer dieser Resolution zustimmt, dem bitte ich ums Handzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Dann hat dieser Stadtrat das einstimmig angenommen und ich bedanke mich auch.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ab jetzt übernehme ich und komme jetzt zur Verleihung der Bürgermedaille unter 7.3. Ich möchte aufgrund der Bedeutung auch für unsere Stadt und des Hervorheben des Ehrenamtes und des Engagements diese Beschlussvorlage kurz vorlesen und entsprechend auch die Namen nochmal nennen. Der Rat der Stadt Osnabrück verleiht die Bürgermedaille 2024 an Frau Petra Matiske. Die Verleihung erfolgt in Anerkennung für ihren jahrzehntelangen ehrenamtlichen Einsatz für die Rechte und Interessen von Osnabrücker Bürgerinnen und Bürgern mit Behinderung. Und an Herrn Professor Dr. Klaus Mummenhoff. Die Verleihung erfolgt in Anerkennung für sein Engagement im Verein zur Förderung äthiopischer Schüler und Studenten im eingetragenen Verein. Wer beiden Vorschlägen so zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Keine. Gibt es Enthaltungen? Bei einer Enthaltung von Herrn Gader ist das so mit einer großen Mehrheit beschlossen und ich darf an dieser Stelle auch schon die ersten Glückwünsche dann ausbringen. Und wir kommen unter 7.5 zur Weisung an die vollmachtsausübenden der Stadt Osnabrück in der Gesellschafterversammlung der SWO Mobil GmbH in Sachen ÖPNV-Tarifanpassung zum 01.01.2025. Da gibt es Wortmeldung. Herr Panzer.
Ja, Frau Bürgermeisterin, Frau Oberbürgermeisterin, werte Kolleginnen und Kollegen. Das aktuelle ÖPNV-Netz in Osnabrück, das kurz vor der Corona-Pandemie gestartet ist, krankt heute an Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit. Erzeugt zum Beispiel durch ausbleibende Busbeschleunigung oder fehlendes Fahrpersonal. Die gestiegenen Energiekosten und über die Pandemie hinweg gesunkene Fahrgastzahlen führten zu einem verschobenen Kosten-Nutzen-Effekt. Dies führte zu mehreren Sparrunden bis hin zur Einstellung einzelner Linien, also einer weiteren Schwächung des ÖPNV. Dabei ist das Tal der ÖPNV-Nutzerzahlen längst durchschritten. Man möchte fast sagen, gegen den Trend. Obwohl Stadt und Stadtwerke zurückhaltend mit der Veröffentlichung von ermittelten Nutzerzahlen sind, kann festgestellt werden, dass ein Großteil der Nutzerinnen wieder zum Bus zurückgefunden haben. Lange lagen die Steigerungen auf den Metrobuslinien im ersten Quartal 2023 zwischen 6% und 25%, haben wir mit den Hochrechnungen zum Frühjahr 2024 mit einer Steigerung über alle Linien mit +15% zu rechnen, bei einer Halbierung der Nutzerzahlen in 2020 durch die Corona-Pandemie. Das sind echte Ticketeinnahmen. Auch in 2022 auf 2023 hatten wir eine Steigerung von 14% über alle Linien. Die Debatten aufgreifend, die wir heute schon geführt haben, möchte ich Sie fragen, mit welchen Buskunden haben Sie eigentlich gesprochen? Wir empfangen von den Buskunden Signale, dass sie entsprechend am Ende der Belastbarkeit bei der Steigerung der Fahrpreise angelangt sind. Und deswegen kann die SPD-Fraktion dieser Weisung nicht zustimmen, weil sie am Ende zu Preissteigerungen im ÖPNV führen werden. Dankeschön.
Als nächstes hat Herr Haskamp das Wort.
Frau Ratsvorsitzende, Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren. Die Kosten für die Bewirtschaftung des ÖPNV sind erneut gestiegen. Da stimmen wir mit der SPD überein. Unsere Busfahrerinnen und Busfahrer haben sich einen höheren Tarifabschluss verdient, weil das ja auch grundsätzlich die Ursache ist, weswegen wir diese Tarifsteigerungen der Beschäftigten auf die Nutzer des Busses weitergeben. Bei Wind und Wetter im Krankheits- und Vertretungsfall, ein Schichtsystem, anstrengenden Straßenverkehr und manchmal auch unfreundlichen Kunden geben die Busfahrerinnen und Busfahrer ihr Bestes und leisten einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz und unser Bemühen, den Individualverkehr auf unseren Straßen zu verringern. Ich denke, an dieser Stelle gehört sich's auch mal dafür, ein Dankeschön loszuwerden. Meine Damen und Herren, im September 2023 haben Sie das Busnetz reduziert mit Stimmen von SPD, Grüne und CDU. Um Kosteneinsparungen vorzunehmen und Anfang 2024 bereits die Fahrkartenpreise erneut angehoben. Im Laufe des Jahres haben Sie immer mehr Kunden dem SWO Im Laufe des Jahres haben sich immer mehr Kunden der Stadtwerke über unpünktliche Busse oder Busausfälle geärgert. Die Ursachen hierfür sind vielfältig. Somit gehen wir heute bei Beschluss dieser Weisung, und zu dem Schluss kommen wir auch, Herr Panzer, dieser Weisung erneut ein Risiko ein, weitere Fahrgäste im ÖPNV zu verlieren. Dies können wir uns nicht leisten. Die neuen Angebotsverbesserungen, dem Zukunftsnetz, an dem wir arbeiten, wird es nicht vor 2026 geben, beziehungsweise an den Start gehen. Und wir werden es schwer haben, dann in diesem Moment bei mehr Qualität verlorene ÖPNV-Kunden zurückzuholen. Die FDP-UWG-Gruppe möchte Ihnen mittels eines mündlichen Antrages vorschlagen, eine Weisung zur möglichen Tariferhöhung der Fahrkarten heute nicht zu beschließen und diese mit in die Haushaltsberatung zu nehmen. Nur dann haben wir die Möglichkeit, Ausgaben und Einnahmen der städtischen Haushalte miteinander abzuwägen und zu priorisieren, auch wenn dann die Tarifanpassung zunächst nicht zum 01.01.25 in Kraft treten kann. Nutzen wir die Chance, die uns heute neue Zuständigkeitsstruktur bietet, im Stadtrat nicht über eine Fahrpreiserhöhung mittels Weisung zu entscheiden, die weitere Fahrgäste verprellen würde und Zeitabos, das ist ein weiterer Aspekt, gegenüber dem Deutschlandticket weiter unattraktiver macht. Die FDP-UWG-Gruppe möchte auch in der Übergangszeit zum Zukunftsnetz einen preislich attraktiven ÖPNV erhalten, gerade dann, wenn die Qualität an der einen oder anderen Stelle nicht passt. Gehen wir heute nicht den einfachsten Weg, an der Preisschraube zu drehen, sondern uns die Möglichkeit offen zu halten, in den Haushaltsberatungen vielleicht bei einer anderen Investition zu kürzen oder abzulehnen.
Bitte.
Diese Warteschleife sollte uns der ÖPNV wert sein. Ich habe jetzt gerade so in Zwischengespräche gehört, dass das nicht möglich ist, das Ganze zu schieben. Sollte das nicht möglich sein, werden wir natürlich den uns vorliegenden Antrag ablehnen. Dankeschön.
Herr Gers, bitte. Und schönen Dank an Frau Westermann.
Herr Vorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, inhaltlich habe ich denen nicht viel hinzuzufügen. Ist alles schon gesagt worden von meinen beiden Vorrednern. Unser Problem ist daher grundsätzlicher Natur. Wir haben ein ganzes Sammelsurium von Problemen in den nächsten Jahrzehnten vor der Brust, unter denen man einen Strich machen kann. Der ÖPNV ist in vielen Bereichen die Lösung. Und deshalb muss er attraktiver werden. Und das wird er nicht, wenn er teurer wird. Und deshalb werden wir dem ebenfalls nicht zustimmen. Danke.
So, und jetzt habe ich noch Herrn Mayer auf der Liste und dann Frau Mayer zu Strohn. Und dann würde ich gerne schließen, wenn es keine weitere Wortmeldung gibt.
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, Herr Ratsvorsitzender, meine Damen und Herren, in der Vergangenheit wurden die Tariffragen im Aufsichtsrat der Stadtwerke Osnabrück beraten. Das ist zum einen weniger öffentlich, zum anderen bietet es aber die Möglichkeit, viel mehr Informationen dazu auszutauschen und die vielen Zwänge, die bei dieser Tariffestsetzung zu berücksichtigen sind, dann auch miteinander abzuwägen. Das kann hier heute leider nicht geschehen, weil wir die Vorlage nur im Rat haben und nicht im Fachausschuss. Ich glaube, das gehört auch dazu, die Rolle des Aufgabenträgers für den ÖPNV Stadt Osnabrück noch etwas stärker zu lernen, dass wir diese Dinge demnächst auch im Fachausschuss beraten, um da tatsächlich auch all die wichtigen Punkte bei so einer Tariffestsetzung miteinander, also sie erstmal zu kennen und dann miteinander beraten zu können. Das ist hier heute natürlich ganz einfach zu sagen, eine Preiserhöhung für den ÖPNV lehnen wir ab, würde ich auch gerne tun, ja, keine Frage, aber wir sind nicht in der Situation, dass wir den ÖPNV so ausstatten können, wie wir es gerne möchten. Und die Beiträge aus den Fahrkartenverkäufen, aus den Abonnements sind leider noch sehr, sehr wichtig, um den ÖPNV auch in Zukunft absichern zu können. Und ich glaube, irgendwo, entweder in der Vorlage oder in dem Bericht der Neuen Osnabrücker Zeitung stand, es geht darum, den Zuschuss der Stadt Osnabrück in den ÖPNV-Bereich zu verringern. Ich glaube, das ist falsch ausgedrückt. Also wir sind nur dabei, ihn nicht stark weiter ansteigen zu lassen mit diesen Erhöhungen. Es gibt im Übrigen auch viele Möglichkeiten, den Fahrpreis tatsächlich günstig zu gestalten. Wir haben die digitalen Möglichkeiten mit der Yannick-App in der Bestpreisabrechnung. Wir haben es auch geschafft, jeweils die digitalen Fahrkarten deutlich günstiger auch anzubieten als die beim Busfahrer oder in den Servicestellen gekauft werden. Im Übrigen ist das Deutschlandticket mit den 49 Euro oder Deutschlandticket als Jobticket natürlich auch ein hochattraktives Angebot und das Schüler- und Azubi-Ticket, was jetzt leider, weil der Landkreis sich zur Erhöhung entschlossen hat, über die 30-Euro-Marke springt. Das hätten wir gerne vermieden, aber auch da gibt es Vorgaben, dass ein solches Ticket in einer Region und Stadt-Landkreis gleich teuer sein muss. Das ist auch durchaus logisch. Zusammengefasst, wir glauben auch, dass wir mit der neuen Planung da auch mit den Landkreisgemeinden, mit dem Landkreis selber in eine bessere Abstimmung kommen, weil dort die Preise zum Teil noch erheblich mehr steigen werden als in der Stadt Osnabrück, dass dieser Schritt zum jetzigen Zeitpunkt leider unvermeidbar ist. Aber eines ist auch klar, es ist ja teilweise in den Redebeiträgen auch angeklungen, wir haben nach wie vor ein Qualitätsproblem. Es ist besser geworden, Verlässlichkeit ist gesteigert worden, hat aber auch da wieder vielfältige Gründe, das macht niemand mit Absicht. Im Gegenteil, es sind sehr, sehr viele Menschen, die sehr engagiert dafür arbeiten, dass Busse pünktlich kommen und auch fahren. Aber bestimmte Dinge können sie halt auch nicht wegzaubern. Aber klar, da haben wir nach wie vor ein Thema. Und wenn wir Fahrentgelte verlangen und diese auch steigern, dann ist es unsere Aufgabe, auch die Qualität sicherzustellen.
Frau Mayer zu Strohn, bitte.
Ja, Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren, ich finde das ausgesprochen unglücklich, dass die SPD heute dieses hier thematisiert. Man kann schlecht aus Aufsichtsräten berichten. Und Sie wissen, es gibt Zwänge, Herr Mayer führt es aus, nach langen Diskussionen, die wir geführt haben, dass wir im Grunde genommen heute diese Vorlage hier haben. Dies muss jetzt auch so beschlossen werden. Herr Mayer hat vieles gesagt, im Grunde genommen. Wir haben Millionendefizite, die werden die nicht verringern. Und ich kann auch garantieren, Herr Gersch sprach das an, wir sind dabei mit der Planung, wir kriegen es schon im nächsten Stur, neuen ÖPNV aufzustellen. Der wird mit Sicherheit gut, denn wir sind uns einig, alle hier, dass wir ein besseres Angebot brauchen, Stadt und Landkreis besser miteinander vernetzt. Das lässt sich nicht von heute auf morgen machen. Das ist ein umfangreiches Werk. Wie gesagt, nächster Stur, könnt ihr alle lesen, 300 Seiten knapp. Da kann man ja schon mal sehen, was hier so kommen soll. Also, ich finde das sehr unglücklich, weil wir alle einen besseren ÖPNV wollen. Die Erhöhung ist wirklich moderat, sehr moderat. Und ich kann mich nur den Worten auch von Herrn Mayer anzuschließen. Und das Gebaren der SPD bedauere ich hier ausdrücklich. Oder die Position. Vorhin bei der Bettensteuer waren Sie ganz klasse. Und jetzt machen Sie bei dieser wirklich moderaten Tarifanpassung hier, ziehen Sie es ab. Ich finde es nicht in Ordnung. Danke.
Ich hatte jetzt eigentlich die Rednerliste abgeschlossen. Ich mache mal eine kleine Ausnahme, aber bitte kurz.
Das kann ich, bitte kurz. Also sehr geehrter Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist doch mehr als rechtens, wenn die SPD ihre Position hier ganz klar und deutlich äußert. Und das ist in keinster Weise eine Äußerung über den Aufsichtsrat. Wir sind der Meinung, dass es jetzt in dieser Zeit vielleicht auch nicht ganz gut passt. Und ich glaube, die Wahrnehmung bei den Bürgerinnen und Bürgern ist, dass der ÖPNV eben halt im Moment nicht so gut funktioniert. Und jetzt kommt noch obendrauf eine Kostenerhöhung. Das werden die meisten nicht verstehen. Und es ist völlig legitim, dass die SPD das äußert. Danke.
Ja, dann muss ich Herrn Keiter auch noch mal eben zulassen, aber danach machen wir jetzt Schluss.
Also ich glaube, es ist legitim, über verschiedene Positionen an der Stelle zu diskutieren. Was Frau Mayer zu Strohn zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass gerade wenn man über bestimmte Dinge aus Aufsichtsräten nicht sprechen kann und das dann an der Stelle jetzt aber so dargestellt wird, als würde man sich dort in eine Position begeben, dass man dort gerade versucht, die Buspreise niedrig zu halten, wenn gleichzeitig aber andere Zwänge dem entgegenstehen, dass das natürlich zu einer sehr misslichen Situation an dieser Stelle führen kann. Und deswegen hat sie das an der Stelle vorgebracht und ich finde, da kann man seinen Unmut auch drüber auch einmal zum Ausdruck bringen.
So. Jetzt kommen wir zur Abstimmung. Wer dieser Vorlage zustimmt, den bitte ich ums Handzeichen. Das sind die Grünen, das ist die Oberbürgermeisterin, das ist die CDU, das ist Herr Gader. Okay, wer stimmt dagegen? FDP, UWG und SPD. Ich glaube, ich habe keinen übersehen. Und die Linken, ja. Gibt es Enthaltungen dabei? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Vorlage so beschlossen. Wir machen weiter mit 7.6. Da geht es um eine Korrektur dessen, was wir letztes Mal schon diskutiert hatten. Ich sehe eine Meldung von Herrn Henning. Könnt ihr euch vielleicht darauf einigen, dass einer pro Fraktion was sagt, weil das ist ja alles tausendmal diskutiert worden. Herr Henning, bitte.
Ja, Herr Ratsvorsitzender, vielen Dank, dass ich hier meinen Wortbeitrag geben darf. Wir diskutieren heute also zum zweiten Mal unter 7.6 jetzt die Alkoholverbotszone, unter 7.7 gleich nochmal die Waffenverbotszone. Und ich habe mir, als ich die Begründung, warum wir es heute nochmal diskutieren dürfen und nochmal beschließen sollen, tatsächlich verwundert die Augen gerieben. Ich habe gelesen in der Vorlage, dass der Hinweis auf § 59 des niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes fehlt. Und ich darf dazu mal aus dem Ratsprotokoll der letzten Ratssitzung vom 11. Juni zitieren. Herr Frank Henning, SPD-Fraktion, kündigt an, dass die Mehrheit der SPD-Fraktion der Waffenverbotszone zustimmen werde und erinnert daran, dass sich der Bundeskanzler, die Bundesinnenministerin, auch die Landesinnenministerin für Waffenverbotszone und Videoüberwachung ausgesprochen haben. Viele Juristen würden aber eine Waffenverbotszone für fragwürdig halten. Er nennt Leipzig und Halle als Beispiele für gescheiterte Versuche einer Einführung. Das ist der entscheidende Satz. Angesichts der Bedenken hinsichtlich der juristischen Zulässigkeit der Einführung der Zone gehe er davon aus, also Frank Henning davon aus, dass von der Verwaltung eine eingehende rechtliche Überprüfung erfolgt sei. Daraufhin, ich zitiere weiter, hat sich Frau Oberbürgermeisterin Pötter gemeldet und auf meine Frage wie folgt geantwortet. Frau Pötter betont, dass alle vorgeschlagenen Maßnahmen wie die Waffenverbotszone, die Ausweitung der Alkoholverbotszone und der Einsatz von Videoüberwachung sorgfältig juristisch geprüft und unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit für rechtmäßig befunden worden seien. Frau Oberbürgermeisterin, ich kritisiere Sie äußerst selten und auch ungerne, aus naheliegenden Gründen, Sie wissen, was ich meine. Aber an der Stelle muss ich jetzt wirklich mal sagen, ich habe mich nicht nur verwundert die Augen gerieben, ich habe mich noch sehr gut an diese Debatte zwischen uns beiden in der Ratssitzung erinnert, nicht nur, weil der 11. Juni der Geburtstag meines Ratskollegen Heiko Schlattermund war, sondern weil ich schon eine ernsthaft gemeinte Frage gestellt habe, ob Sie das eigentlich juristisch geprüft haben. Ich gehörte übrigens zu denjenigen, die inhaltlich voll auf Ihrer Linie waren. Ich war für die Videoüberwachung, für die Waffenverbot, ich bin für die Waffenverbotszone, für die Alkoholverbotszone, für die Videoüberwachung. Ich weiß aber, dass in meiner Fraktion erhebliche Vorbehalte da waren und deswegen habe ich die Frage gestellt, ist das juristisch sauber? Es ergab sich ein Disput zwischen uns beiden so ein bisschen und ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, wie Sie mir eigentlich unterstellt haben, naja, wie kann man eigentlich so eine blöde Frage stellen? Das ist selbstverständlich, ja, Sie haben es nicht gesagt, Sie haben es nicht gesagt, aber Sie haben es gemeint. Auf jeden Fall geht es mir jetzt heute darum, darf ich das vielleicht wegen zu Ende führen, das ist ein wirklich schlechter Stil, ich habe mich darauf verlassen. Als Ratsmitglied muss man sich, als ehrenamtliches Ratsmitglied muss man sich auf die Zuverlässigkeit und die Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns auch mal an der Stelle verlassen dürfen. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass ich ja Ihrer gleichen Auffassung war und bei uns unterschiedliche Auffassungen da waren. Ich stelle jetzt fest, Ihre damalige Aussage entsprach nicht der Wahrheit, sondern es war eben nicht rechtskonform, was wir da gemacht haben. Die Waffenverbotszone und die Alkoholverbotszone sind aus den genannten Gründen rechtswidrig. Und ich darf an der Stelle, und das müssen Sie jetzt einfach mal aushalten, ich erlebe das schon mehrfach bei Ihnen, dass immer dann, wenn der Rat sich in einer bestimmten Art und Weise positioniert, wenn es darum geht, das Verwaltungshandeln zu kritisieren oder Vorschläge zu machen, wenn es um die Wirtschaftsförderung geht oder wenn es wie im Finanzausschuss um die VfL-Finanzierung geht, dann habe ich Ihnen auch eine Frage gestellt, wo ich gefragt habe, ist es eigentlich gesichert, ist es sichergestellt, dass die 7 Millionen Planungskosten und die Gegenfinanzierung, nämlich Mindenerstraße und Fährter Landstraße, die Mittel zunächst zurückzuhalten, dass dann trotzdem der Ausbau der Fährter Landstraße und der Mindenerstraße gesichert ist. Auch da haben Sie mir wieder in dem gleichen Stil geantwortet, wie kann man so eine Frage stellen, selbstverständlich ist das so. Und ich sage, auch heute gab es wieder ein Beispiel. Ich will das hier sehr deutlich sagen, weil mir das mittlerweile auffällt. Und ich, auch aus Respekt vor Ihrem Amt, man kann das anders machen, man kann anders mit dem Rat umgehen. Und ich erwarte, und das ist meine ausgestreckte Hand an die Oberbürgermeisterin, ich erwarte, dass Sie den Rat als Partner sehen und nicht immer nur als lästigen Kritiker oder als lästigen Fragesteller. Ich erwarte das.
Ich finde, also bleiben Sie bitte ein bisschen bei der Sache. Sie reden ohnehin zum falschen Tagesordnungspunkt, den müssen wir dann jetzt zusammenziehen.
Ich rede zur Alkoholverbotszone unter Bezugnahme auf den Paragraphen 59.
Nein, über die Waffenverbotszone geredet.
Nein, das ist...
Ich rede, danke für die Klarstellung, Frau Oberbürgermeisterin, dass ich Sie nicht nur kritisiere, habe ich ja gerade bei der VW-Resolution deutlich gemacht, habe ich Sie gelobt. Hier muss ich sagen, so geht das nicht. Wir haben darauf vertraut, dass das in Ordnung ist. Ich habe darauf vertraut. Es ist eine rechtswidrige Satzung jetzt erlassen worden, aufgrund des Fehlverhaltens hier der Verwaltung an der Stelle. Und ich sage nochmal deutlich, in die Zukunft gerichtet, es wäre schön, wenn Sie den Rat tatsächlich als Partner sehen würden, wenn Sie unsere Kritik, unsere Fragen ernst nehmen und an der Stelle auch wirklich dann danach handeln. Es kann nicht sein, dass Sie ständig zum Schluss eines Tagesordnungspunktes, wie zum Beispiel gerade bei der Kultur- und Förderabgabe, sich nochmal zu Wort melden, wir nicht darauf reagieren können und wir dann wieder abgekanzelt werden, weil wir angeblich irgendwelche kritischen Fragen stellen. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich will das an der Stelle einfach mal sagen, weil ich mich hier an der Stelle dann eben auch hinter die Fichte geführt fühle. Dankeschön.
Also ich habe es jetzt so verstanden, dass wir die beiden Punkte zusammen verhandeln, weil Henning, ja, ich bin ja hier oben gehalten, mich zurückzuhalten. Jetzt ist Herr Haskamp dran.
Herr Ratsvorsitzende, Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren, ich bin jetzt ein bisschen überrascht über auch die Schärfe des Wortbeitrages. Ich habe für mich festgestellt oder auch für unsere Gruppe festgestellt, es ist ein Verwaltungsfehler unterlaufen, der jetzt an dieser Stelle geheilt werden soll, damit die Polizei auch letzten Endes Ordnungsmaßnahmen ergreifen kann. Das ist so die sachlich nüchterne Analyse dieser erneuten Beschlussvorlage. Das kann passieren, wir sind alles Menschen. Für uns als FDP-UWG-Gruppe ist es allerdings so, dass wir der Ursprungsbeschlussvorlage, egal ob mit oder ohne Fehler, nicht zugestimmt gestimmt haben bezüglich der des Alkoholkonsums, der Alkoholverbotszone und der Waffenverbotszone, der Alkoholverbotszone und der Überwachung, der Videoüberwachung nicht zugestimmt haben, sehr wohl der Waffenverbotszone. Ich möchte jetzt aber ganz kurz zu der Alkoholverbotszone etwas sagen. Die haben wir nämlich abgelehnt vor dem Hintergrund, dass wir befürchten, dass es eine Abwanderung der Alkoholkonsumenten gibt. Und nach 3 Monaten Erprobung, in Anführungsstrichen, ist das Ganze nämlich auch leider eingetreten, meine Damen und Herren. Vielfach ist an mich herangetragen worden, vielleicht auch, weil wir ursprünglich dagegen gestimmt haben, ich weiß es nicht, dass gerade an einer 3-Religionen-Schule in dem Umfeld die Verlagerung hin stattgefunden hat, dass das Urinieren, was früher in den Büschen im hinteren Bereich sowieso schon stattgefunden hat, genauso vermehrt zugenommen hat wie die Vermüllung und auch der Alkoholkonsum selber. Was das mit den kleinen Kindern macht, die dort in die Grundschule gehen, möchte ich ehrlich gesagt gar nichts zu sagen, aber vielleicht, ich weiß es nicht, Punkt. Ein zweiter Aspekt in dieser Sache ist, vor der Ratssitzung heute ist ebenfalls an uns herangetragen worden, dass wir gleiches Problem der Verlagerung an der Hasestraße haben, nämlich im Bereich des Nettomarktes, wo jetzt die Verlagerung hin vom Edeka stattgefunden hat. Meine Sorge, meine Damen und Herren, ist an dieser Stelle einfach, dass die Hasestraße in Zukunft, wenn wir jetzt diesen Blickwinkel nicht aufmachen und dieser Wortbeitrag nicht stattfindet, dass das Ganze am Ende zu einer Johannesstraße 2. werden könnte. Ich spreche im Konjunktiv. Und das möchte ich einfach sagen, was wir mit der Alkoholverbotszone an dieser Stelle einfach bewirken. Ich werde dieses Thema im Ordnungsausschuss in der nächsten oder übernächsten Stunde da nochmal thematisieren wollen. Dankeschön und hoffe da auch dementsprechend auf Ihre Unterstützung. Dankeschön.
Entschuldigung, Herr Bayer, Herr Keite.
Danke, Herr Vorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren. Ich würde ganz gerne auch zum Inhalt noch was sagen. Ich war in der letzten Ratssitzung nicht dabei, aus beruflichen Gründen konnte die aber verfolgen, zumindest teilweise. Und ich glaube, das war schon eine sehr, sehr wichtige Debatte. Und ich glaube, wir sollten uns alle noch mal daran erinnern, wir haben auch eine schwierige Situation in der Innenstadt, gerade in der südlichen Innenstadt. Und es gab und gibt eine große Erwartungshaltung an die Politik, dass was zu tun ist. Ich glaube, manches ist mit heißer Nadel und vielleicht auch mit heißem Stift geschrieben worden. Ich glaube aber trotzdem, dass beide vom Rat beschlossene Maßnahmen, die auch von meiner Fraktion getragen wurden, Wirkung gezeigt haben und sinnvoll sind. Und wir werden die auch heute mittragen. Das ist erstens ein wichtiges Signal und es ist gar nicht so wichtig, ob das jetzt rechtlich gültig ist oder nicht, sondern ne, die Ansage, was willst du mit Waffen in der Stadt, die haben hier nichts zu suchen und öffentliche Besäufnisse finden wir in der Form, wie sie da stattgefunden haben, auch für diesen Ort nicht sinnvoll. Also dieses Signal ist rübergekommen und da geht es gar nicht um den juristischen Gehalt. Wenn wir heute nachbessern, ist das mit Sicherheit gut. Eine Sache stimmt aber auch und auch das zeigt die Wirkung. Das war explizit unser Ziel, die offene Alkoholiker- und Drogenszene in der südlichen Innenstadt zu entzerren. Und das ist gelungen, aber die kann man ja nicht wegzaubern. Das ist gelungen an dem Ort, aber die kann man nicht wegzaubern, Herr Haskamp. Und ich finde das völlig richtig, dass Sie sagen, und wir reden darüber weiter im Fachausschuss, da gehört es auch hin. Wir müssen uns alle Gedanken machen, wie gehen wir jetzt damit um. Ich erinnere, dass wir in der letzten Ratssitzung auch einen Antrag hatten, wo es nicht nur um repressive Maßnahmen, nochmal, die ich hier richtig finde, an der Stelle ging, sondern auch um präventive, um begleitende, um unterstützende, aber auch genau um diese Frage, was machen wir an anderen Orten. Ich glaube, wir müssen mit der gleichen Geschwindigkeit auch daran, und ich würde herzlich Verwaltung und auch die Kolleginnen und Kollegen im Rat bitten, diese Debatte möglichst bald aufzunehmen und sich Gedanken zu machen, wie man da weiter vorankommt. Denn in der Tat, es geht nicht um eine Verlagerung, da haben wir wenig gewonnen, aber es ging um die Entzerrung. Aber es geht auch darum, wie gehen wir jetzt mit den Leuten besser um, als wir es bisher gemacht haben, aber nicht, wie belasten wir neue Bewohnerinnen und Bewohner, wobei ein bisschen werden wir es alle ertragen müssen, es gehört heute leider auch wohl zu einer Stadt dazu, aber nicht in der Massivität und ich glaube, wir können auch mehr tun. Deswegen meine herzliche Bitte auch an Verwaltung, wir müssen da besser werden, aber ich glaube, dass es eben nicht nur damit getan ist, dass wir im Rat drüber reden, sondern wir müssen nachher auch zur Handlung kommen. Deswegen, ich kann das gut verstehen, dass vieles da sehr schnell gemacht wurde, aber jetzt müssen wir auch, glaube ich, nacharbeiten und eine Gründlichkeit reinbringen und ich glaube, das kriegen wir am Ende auch hin. Das wollen wir alle für die Bürger und Bürger, das wollen wir aber auch für uns. Vielen Dank.
Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Ich rufe zunächst den Punkt 7.6 zur Abstimmung. Wer stimmt für diese Vorlage? Das sind, ich fange mal rechts an, das ist einfacher. Das ist die CDU, das sind die Grünen. Das ist, sind zwei Stimmen, also Herr Henning, Herr Schlatermund und, ach Entschuldigung, ja, ein bisschen außerhalb des Blickwinkels. Okay, wer stimmt dagegen? Das ist dann die SPD-Mehrheit und FDP-UWG. Damit ist der Punkt angenommen. Ach Entschuldigung, und die Linke, ja, sorry. Dann kommen wir zu Punkt, bitte, Enthaltung. Ach, Herr Garda, okay. Dann kommen wir zu Punkt 7. Punkt 7. Wer stimmt für diese Vorlage? Das ist die CDU, FDP, UWG, die Oberbürgermeisterin, die Grünen und 1, 2, 3, 4 Stimmen der, 5 Stimmen der SPD. Wer stimmt dagegen? Das ist, sind die übrigen der SPD, die Linken. Okay, gibt es Enthaltungen? Herr Garda, okay. Damit hätten wir das Gott sei Dank vom Tisch.